Klaas, ist laut genug?
Ich hab mich wieder in die Scheiße geritten.
Warum?
Ja, das erzählst du gleich, ne?
Nee.
Wie?
Nee? Oder?
In welche Scheiße?
Eigentlich dieselbe Scheiße in Irvine.
Ja, das erzählst du gleich.
So, lass mal kurz checken. 1, 2. Thomas?
Oh, ich brauch's auch leiser ein bisschen.
Ja.
Oh nee, jetzt machst du mit Gehörkonkurrenz.
Geht so?
Ja.
Mhm, danke.
Er will einen Gehörtest machen, einen Augetest noch.
Nee, ich würde gerne Wettriechen mal gegen euch machen. Das kann ich gleich erzählen.
Wettriechen.
Das wäre echt mein Traum. Ja, das erzähle ich euch gleich.
Traum.
Das ist wirklich jetzt mein Traum.
Das ist ein kurioser Traum. Leicht zu begeistern, der Mann.
Nee, ich will es euch gleich erzählen.
Ja, man soll die Träume nicht so hochhängen, dass man die auch erreichen kann.
Nee, ich erzähle, das hat auch wirklich damit zu tun.
Genau.
Oh, lieb ich.
Ja.
Ist der Paul McCartney Kanadas.
Ja, ist er aus Kanada?
Ja.
Ja. Was ist das jetzt für ein Geklöter da? Pfeife? Was hast du da jetzt nochmal wieder?
Hat sich verpfeift.
Hat sich verpfiffen.
Das hast du doch aus Versehen da jetzt reingemacht, dieses Soundbed, sagen wir, audiophilen Computer-Heinis doch wohl, ne?
Aber eins nach dem anderen. Du hast gerade wunderbar den Größenhit vom sogenannten Genaumann gesungen.
Ja,
der
das, überraschend
genau
ist,
heißt.
Genau, vom Genaumann ist der größte Hit nämlich auch, der heißt nämlich auch Genau.
Ja.
Das hat nämlich auch am Ende, das hat sich gegenseitig befruchtet, deswegen heißt er jetzt Genaumann. Früher hieß er nur Mann und dann hatte er den großen Hit mit seinem Hit Genau und jetzt er der Genaumann. Und den Genaumann kennen wir, weil nächste Woche läuft das Late Night Berlin Best Of.
Am Dienstag schon, wenn man jetzt hört, am Dienstag.
Ja, so Dienstag. Und dann ist der Genaumann ein Teil davon. Der ist ab und zu dann an verschiedenen Stellen in Berlin, wo wir auch sind, und macht seinen Genau-Song. Und es ist absurd. Was toll ist daran, weil das ist ein tolles deutsches Wort, genau. Und der sorgt dafür, dass Menschen, auch vor allem Touristen, die also ihn nicht kennen, uns nicht kennen, niemanden kennen und sich eigentlich nicht interessieren für so kleine Aufbauten, wo da einer irgendwas filmt, die bleiben stehen und sind fasziniert. Er zieht sie in seinen Genau-Bann.
Oh.
Ja. Es ist wirklich Wahnsinn. Und da hat er so Dreadlocks, hat er, und so einen Helm, der aussieht wie eine Disco-Kugel. Und die Dreadlocks sind aber wie bei Otto, sind nur an dem Helm dran. Die sind an den Helm dran geklebt. Also er hat diesen Look.
Ach so, jetzt raff ich das erst.
Den stellt er her.
Ach, die sind nicht echt von ihm.
Nee, wahrscheinlich zieht er sich zu Hause einen Anzug an und schöne braune Halbschuhe oder so und ist gar nicht so ein
Kultiger. Wo kommt der denn her?
Ja, wo kommen sie Leute her?
Wo habt ihr den?
Ich habe den im Internet gefunden.
Ich,
hab so einen Spaziergang durchs Internet gemacht und dann sehe ich so, Moment mal, da ist dieser Genaumann. Und ich hatte sofort nach wenigen Sekunden einen gigantischen Ohrwurm. Also wenn du einmal das Original-Genau-Lied hörst, dann wirst du es über Jahrzehnte nicht los. Und ich dachte, das ist der perfekte Mann fürs Best-of.
Können wir die Leute kurz verrückt machen und einmal das Original einspielen?
Genau.
So klingt das.
Das bleibt hängen.
Das ist ein Hit.
Das bleibt hängen.
Und das Witzige ist, es ist wie, also unsere lieben Kollegen, die Zwillinge Benjamin und Dennis Wolter, die haben ja mal einen Mann gefunden, ich glaube damals in 1Live-O-Ton-Charts, den sogenannten VfL-Jesus. Und der VfL-Jesus ist zum einen großer Fan des VfL Bochums und auf der anderen Seite muss er nach jedem Wort und nach jedem Satz oder wat dranhängen. Das heißt, er redet so oder wat, dass er nicht ohne oder wat zu sagen oder wat sagt.
Es gibt auch, so. Es gibt auch einen Teil, wo er darüber spricht, wie es anfing mit oder wat.
Ja.
Und dann sagt er, ja, dann habe ich immer oder wat gesagt. Und wenn er sagt oder wat, sagt er dahinter nochmal oder wat, weil das ja dazugehört. Also sagt,
exakt.
Ich weiß nicht, wo ich damit angefangen habe mit oder wat, und habe also irgendwann einfach angefangen zu sagen oder wat. Und dann ging das los, oder was?
Genau, oder was? Und dieser Mann, wenn man den sich anguckt, das haben wir mehrfach mit der Redaktion auch gemacht und natürlich auch mit Klaas und wir reden gern über den, weil der irgendwie so kurios und witzig ist. Und wenn man sich dem aussetzt, und das ist ein ähnliches Phänomen und vielleicht finden wir dafür gleich einen Namen wie mit dem Genaumann, dann merkt man, dass man danach wirklich sehr verführt ist, selber immer oder was zu sagen oder was. Weil das ist irgendwie so eine Art Virus. Und beim Genaumann ist mir aufgefallen, wir haben in der Vorbereitung dieser Sendung, dieses Best-ofs, mehrfach über den Genaumann gesprochen, immer wieder den Song gehört.
Wir haben mehrfach über den Genaumann gesprochen. Und dann,
ihr seid in so einem Tunnel drin, ihr kriegt gar nicht mehr mit, was ihr eigentlich redet.
Und was dann passiert, wenn du viel über den Genaumann sprichst und seinen Genau-Song hörst, dann sagst du ganz oft genau. Dann hatte ich solche Gespräche wie, dass er, ja, und das wäre doch cool, der Genaumann spielt in die Werbung, dann sagt das Gegenüber schon, genau, ja, genau. Und dann ist man in so einer Genauschleife. Und wenn jetzt noch der Genaumann auf den oder Wattmann treffen würde, und die würde genau, oder wat, also weißt du, dann würde eine gigantische Spirale.
Ey, lass lieber doch mal gegenseitig anrufen.
Und das wäre geil. Das machen wir in der neuen Staffel sehr gut, Schmitti, weil ich glaube, man kann den Teilchenbeschleuniger in CERN eigentlich abschließen. Wenn die beiden aufeinandertreffen, gibt es einen ähnlichen Effekt.
Deutsche Interstellar.
Ey. Exakt.
Ja, da gibt es schwarze Antimaterie und die komplette Schweiz wird da reingesogen. Ja,
genau, siehst du?
Genau.
Ja, genau. Ja.
So, was oder gibt's was? Noch zu erzählen oder was?
Also, ich möchte, das habe ich eben vor der Folge, ist dieser Gedanke in mir aufgekommen und das ist ein langer Wunsch. Ich möchte gerne gegen euch im Rahmen dieses Podcasts in einem sogenannten Wettriechen antreten, weil ich bilde mir ein, das ist mir gerade klar geworden, dass ich da auch so eine gewisse Arroganz in mir verspüre, dass ich selber von mir denke, dass ich den besten Geruchssinn habe, vielleicht sogar von der gesamten Florida TV. Und mit diesem Selbstverständnis gehe ich durchs Leben. Und es ist ja grundsätzlich so, dass ich mir nicht zutraue, irgendeinen Wettbewerb im Leben, den man machen kann. Wir hatten in der letzten Folge darüber gesprochen, wie man sich sportlich misst.
Ja.
Und ich habe die realistische Selbsteinschätzung, dass ich keinen einzigen Wettbewerb des Lebens für mich entscheiden kann. Ich traue mir gar nicht zu. Ich traue mir keinen Weltrekord zu. Ich traue mir keinerlei sportliche Betätigung zu, wo ich als Sieger vom Platz gehe.
Genau.
Exakt, oder was?
Bis heute.
So, und aber dann habe ich gesagt, aber was, ich kann gut riechen. Ich habe einen guten Zinken und ich traue mir zu, und das ist jetzt was Besonderes, dass ich mir das zutraue, oder was? Gegen euch zwei, oder was?
Genau.
Anzutreten oder was? In einem gigantischen oder was? Wettriechen oder was? Ist euch das klar? Also ich möchte, und wir müssen jetzt überlegen, wie dieser Wettkampf oder was aussehen kann oder was, dass wir irgendwie, müssen wir verschiedene Sachen oder was riechen, jetzt nicht Salzsäure oder was, weil das ist gefährlich, aber wir müssen verschiedene Sachen oder was riechen und dann muss ich da als Sieger hervorgehen und ich möchte einen Preis selber stiften, ich bin Stifter des Preises, es geht um den goldenen Zinken 2024. Es wird eine gigantische Aktion. Stefan Raab kann da mit seiner Regina, das kann er halt in die Mottenkiste hauen.
Kannst du das nicht
das
gegen
wird
Klaas
der Kampf des Jahrhunderts.
Gegen Klaas Mutter machen.
Gegen deine Mutter.
Das neue Rouladen fressen.
Was hast du jetzt mit meiner Mutter da? Lass die doch raus.
Die kann doch auch lass seine Mutter da raus.
Und seine perversen Spielchen.
Lass ich weiß gar nicht, warum ich immer in Wettkämpfe eingeladen werde, für die ich mich nie angemeldet habe.
Du kannst das machen. Wir können jetzt ja mal.
Na, wenn du dich gar nicht traust.
Wir können jetzt ja mal ein paar Jahre Podcast zurückspulen und nochmal an das Zitat erinnern. Vielleicht kenne ich nämlich den Vater von meinem Freund André nochmal mit an den Wettkampftisch, der den schönen Satz prägte: Die Nase muss mit einem Hörbandklick in das Arschloch einrasten.
Warum gibt es davon kein T-Shirt? Ja, das ist mir oder unerklärlich, was? Oder was?
Ja, mehr oder weniger.
Also ist ich
ein Kultspruch,
ich, also seit
einigen Jahren.
Ich werfe den Handschuh in den Ring, so wie wir Ritter das machen. Mein Zinken steht zum Duell bereit und ich fordere euch hiermit zum Wettriechen.
Also da du, wie du ja eine Selbsteinschätzung hast über deine Fähigkeiten in allen anderen Bereichen des Lebens.
Ja,
kann
sechs
ich,
minus.
Ja, kann ich dir für meine Verhältnisse schon mal sagen, dass ich da nicht mal antreten werde.
Was?
Weil ich wirklich wahrscheinlich den schlechtesten Geruchssinn von allen habe. Das ja? weiß ich auch, ja.
Das ist dir klar. Also mit dem Selbstverständnis gehst du durch die Welt.
Es ist so.
Wenn
letztens
einer
ist bei mir ins Auto Joko eingestiegen und hat gesagt, es stinkt.
Das ist aber auch seine Spezialdisziplin, in Räume oder Autos kommen und sagen, es stinkt.
Ja?
Ja, ja, das ist bekannt. Er hat früher ganze Redaktionssitzung gesprengt, der kam immer rein, hat dann nicht gesagt, was habt ihr für herrliche Ideen, die mich im besten Licht erscheinen, sondern hier stinkt's, ihr müsst lüften.
Echt?
Ja.
Also der ist zu mir ins Auto und der ist ja nun, würde ich sagen, einer meiner besten Freunde und deswegen ja. soll er ja auch mir die Wahrheit sagen.
Das stimmt.
Und wir sind in einer, wir haben ein Verhältnis zueinander, wo wir uns gnadenlos die Wahrheit sagen können. Und wenn wir jetzt bei irgendwem, wenn man jetzt bei irgendwem ins Auto einsteigen würde, der einen netterweise noch irgendwohin mitnimmt, so war das ja in unserem Fall.
Ja.
Ja, dann würde man ja normalerweise bei Menschen, die man jetzt nicht ganz so gut kennt, auch
sagt man Dankeschön.
Sagt man Danke, super, macht vielleicht heimlich so ein Fenster auf, so.
Ne? So ein bisschen, wie bei jeder Uberfahrt.
Ja, bei jeder Uberfahrt ist man so ein bisschen mit der Nase praktisch oben am Fensterschlitz eingeklemmt, damit man also, oder hält die Luft an und macht das T-Shirt über die Nase oder so. Aber man geht nicht rein und sagt, poh, hier muffts aber. Und jetzt ist mir auch aufgefallen, ich trinke manchmal so komische so Getränke, sowas wie so Milchsachen, weißt du? Und die trinke ich so
Proteinshake. Und wenn die gammeln,
ja, die
dann
auch, genau.
Wirklich.
Und wenn und dann trinke ich die aus und dann schmeiße ich die einfach so ins Auto, ne?
Oh.
So, und dann, also wer hätte damit oder was rechnen können? Dass also, die dann irgendwann mal auch gar nicht mehr so, und dass ich, man wird ja so ein bisschen betriebs-, auch geruchsblind, ne? Irgendwann riecht man da nicht mehr so hin in die Ecke. Und ich habe auch gedacht, dass mir, also mir ist dann egal, weil es ist, ich räume mal überall auf, bis auf in meinem Auto, das ist mir egal. Und
kürzlich habe ich Tim Sproten getroffen, da unter dem Baum, ne? In unserem Bürogarten.
Saß an eurem geheimen Briefkasten?
Nee, da saß er da zusammengekauert und hat geweint. Dann bin ich zu ihm gegangen, Tim Sproten, was ist denn um Himmels Willen los mit dir? Er hat gemeint, es ist wirklich, ich habe mir das Auto von Klaas geliehen und das ist zugemüllt. Von unten bis oben, bis unter das Dach zugemüllt. Ich bin alleine, bin ich zur Reinigung gefahren, hab das Ding ausgesaugt, hab irgendwie Sachen weggeschmissen.
Deswegen verleih ich sie auch.
Ja, bei einem Autofan tut das natürlich weh. Aber ich gebe dir recht, Klaas.
Ich bin Autofan, aber ich bin auch Müllfan.
es gibt keinen schlimmeren Gestank. Da muss ich ein bisschen aus und als einen alten Proteinshake in so einer Flasche. Du weißt ja, Klaas, dass ich extra, weil ich fasziniert bin von diesem widerwärtigen Gestank. Und was wir heute machen werden.
Ach, dein Ding da unten.
Genau. Wir sind ja jetzt hier heute ausnahmsweise in deinem Büro zum Podcast und ich habe diese Flasche, die mit dem größtmöglichen Gestank der Erde, noch in meinem Büro. Und ich habe mir vorgenommen, wir haben jetzt eine Staffel Late Night Berlin ist im Kasten und dass ich die heute feierlich wegwerfe. Aber vorher werden
aber
wir.
Aber hast du das allen schon erzählt hier? Wissen die Podcast-Leute das? Musst du erstmal erzählen.
Den mache ich doch gerade. Man kann doch noch folgen. Ich habe jedenfalls eine Flasche, die stinkt bizarr und die ist in meinem Büro.
Ich habe eine Flasche, die stinkt
bizarr.
Das erkläre
ich doch gleich.
Doch mal,
das
erkläre
ich gleich. Das ist alles noch nachvollziehbar. Vertrau mir, mein Sohn. Im Erdgeschoss steht diese Flasche, stinkt bestialisch. Und diese Flasche möchte ich, dass wir heute am Ende der Folge gemeinsam zum Abschluss daran riechen. Und das ist vielleicht auch der Auftakt zum großen Wettriechen 2024 rund um den Goldenen Zicken. Warum habe ich diese bizarr stinkende Flasche? Ist ja erstmal nicht offensichtlich und logisch, ne? Es gibt das Wort, das ist trivial, unmittelbar verständlich.
Bei mir ist es,
ja nicht.
Bei mir ist es aus Versehen. Mein Auto stinkt aus Versehen.
So.
Die meisten Sachen und Leute stinken aus Versehen.
Also, ich hatte folgende Idee. Ich wollte gerne für diese Late Night Berlin Staffel im Grunde Comedy komplett neu denken, auf links drehen. Und zwar mit folgender Idee: eine Umfrage mit einem Mikrofon, was bestialisch stinkt. Weil ich dachte, das ist ja turbo witzig. Man läuft mit diesem Mikrofon durch die Straße, fragt die Leute was und die haben es unter
dem Gesicht. War ich auch überzeugt, dass das das ist eine Idee für Champions.
Ja, und dann stinkt es so, dass sie eigentlich mit dem Kotzen ringen. Aber die müssen dabei antworten. Das ist erstmal eine witzige Vorstellung. So weit, so klar. Dann geht so eine Idee weiter. Wir können sie jetzt nochmal an den Ursprüngen verfolgen. Dann kommen unsere lieben Kollegen Mattes und Dan und die arbeiten hier in der Requisite. Die haben eine eigene Werkstatt und die hatten jetzt den Auftrag, einen Popschutz, das ist dieser Schaumgummi um das Mikrofon herum, was verhindert, dass Pehler oder so plopp, so plopp, plopp. Die hatten den Auftrag, diesen Popschutz zum stinkendsten Popschutz auf Gottes großer Erde zu machen.
Mhm.
Das heißt, ihnen steht jetzt auch Gottes großer Garten zur Verfügung, diesen Gestank herzustellen. Was haben sie gemacht? Sie haben Fleisch verrotten lassen im Garten, das damit so eingeschmiert. Hat nicht genug gestunken. Sie haben Furzspray draufgeschmiert, hat nicht genug gestunken. Sie haben verbotene Säuren im Internet bestellt, haben das draufgeschmiert, hat sehr doll gestunken, kam fast die Polizei, mussten wir... das müssen wir rausschneiden. Dann haben sie weiterhin versucht, einfach da haben sie Käse bestellt. Sie haben Surströmming, diesen vergorenen Hering aus Schweden da reingeschmiert. Und alles hat nicht genug gestunken. Und ich bin hier wirklich zum Despot und Teufel geworden. Ich habe gesagt, Leute, es reicht. Das Mikrofon stinkt und zwar in 2 Wochen, sonst raste ich hier aus. Wir wollen diese Scheiße jetzt.
Man drehen, muss ja, ne, professionell bleiben.
Exakt. Ne? Und ja, da habe ich gesagt, Leute, ich habe jetzt hier dreimal bin ich zum Vorriechen bei euch. Das ist mir ist nicht schlecht geworden. Reißt euch am Zippel. Ihr habt das abzuliefern, los. Absolut, und die zittern, ja, dann haben die diese verbotene Säure bestellt, weil die so Angst hatten vor mir, auch schlimm, ne? Dann hab ich aber parallel gammelte diese Proteinshake-Büchse da in meinem Büro. Und ich denke, ja, Moment mal, was stinkt hier? Und es ist sogar so, das ist wirklich witzig, wenn jemand ab und zu den Boden putzt und dann alles mal so anhebt, dann passiert es manchmal, dass auf dem Regal, wo diese Dose steht, dass die 10 Zentimeter weiter nach links gerückt wird. Weißt du, die wird so hochgehoben wieder. Oh. So. Und ich kann an meinem Schreibtisch riechen, wenn diese Dose 10 Zentimeter näher an mir ist, dann kann ich das wahrnehmen, weil dieser Gestank so bestialisch ist, dass der Gestank näher an meinem Arbeitsplatz ist. Und jetzt habe ich eine Faszination entwickelt für diesen ekelerregenden Gestank, weil ich aber auch dachte, ich muss, falls der Mattes komplett versagt, habe ich immer noch das Ass im Ärmel, diese Büchse, weil nehmen wir den Popschutz, ziehen den da einmal durch und die Leute gehen los.
Ja.
Mittlerweile hatte Mattes einen anderen Gestank gefunden, der auch wirklich widerwärtig war. Und das Witzige ist jetzt, die ganze Idee ist gefloppt. Wir haben das gedreht, ist komplett gefloppt, weil, auch ein interessanter Effekt, die Leute haben die Fragen beantwortet und es hat bestialisch gestunken. Die haben wirklich mit dem Kotzen gekämpft, aber weil die ja
es war so, dass die ganze Etage unten, als wir das eingenebelt hatten, keiner konnte mehr arbeiten unten.
Ja.
Die ganze untere, also im Erdgeschoss, mussten alle rausgehen und standen wie beim Feueralarm auf dem Hof. So doll hat das gestunken. So
ein kleines Mikrofon. Ich musste Arne beruhigen, weil der dachte, die ganze Etage ist auf Drogen, weil es gab so eine Zeit lang, so 1-2 Wochen, wo sich andauernd so Leute zusammengerottet haben hinter irgendwelchen Mauern hier, hinter irgendwelchen Ecken, also wie früher in der Raucherpause, im Rauchereck.
Ja.
Und ich glaube, nein, das ist nichts mit Drogen, die haben den größten Stink, sind die am Machen dran, weil Jakob da eine Ansage gemacht
hat. Wir haben da den größten Stink immer probiert, also es ging auch wieder über Wochen. Ja. Und das ist absurd, also musst du dir nur mal vorstellen, wie doll das in echt gestunken hat, weil das wichtig ist für die Info, die Jakob jetzt gleich geben wird. Dass keiner mehr, 20 Leute mussten raus und noch mehr, weil die nicht arbeiten konnten in dem Raum, wo der Stink zu Hause war.
Und jetzt sagt man doch immer, das Fernsehen hat nicht mehr diese Sensationskraft und das Fernsehen hat seine Wirkung verloren, das Fernsehen ist so egal. Aber die Leute sind an das super krass stinkende Mikro getreten, da haben wir irgendwelche Blödsinnsfragen von uns beantwortet, in einer Seelenruhe und haben sich halt, und diesen Effekt konnte keiner mit einberechnen, sich so konzentriert im Fernsehen, weil sie gefilmt werden, eine gute, manierliche Figur abzugeben, dass sie ertragen haben, dass es bestialisch gestunken hat. Und in dem Moment, wo man gesagt hat, Dankeschön für das Gespräch, haben sie gesagt, boah, war das ekelhaft und so. Und das haben wir auch gehört, aber die haben sich halt gut benehmen wollen. Und der ganze witzige Effekt war nicht da.
Wir müssen irgendwie, also jetzt, weil wir diesen Stink praktisch zusammengeschüttet haben und wir haben ja auch noch diese Forscher und Forscherinnen aus Leipzig.
Ja, die hat da auch mitgearbeitet.
Ja, genau. Stink. Die haben ja den größten Stink der Erde gemacht
haben
bei
wir im
Late
Studio
Night.
Gehabt,
so, das, und wir müssen irgendwas, will ich trotzdem damit noch machen.
Ja.
Weil damit könnte man wirklich, da könnte man ein für alle Mal, könnte man irgendwie die Tauben vom Alexanderplatz vertreiben damit oder irgendwas oder dass man mit versteckter Kamera, dass wir irgendwo einen Stink platzieren, wo man ihn nicht erwartet oder so.
Ja, da müssen wir nochmal dran.
Ich kam jetzt noch gar nicht so richtig zum Zug hier in dem Podcast, weil ihr seid so in eurem Element. Nee, ich find's ja faszinierend. Ich höre euch zu wie Stephen Hawking.
Element Stink.
Ja. Aber haben wir eine Übereinkunft darüber, dass wir am Ende der Folge noch an diesem Stink riechen? Ich hole das ja nie hoch. Wir
hier
riechen
hoch nicht.
Doch,
nein.
Ich hole es hier hoch.
Ich
hole es hier hoch. Wir riechen da dran.
Deine
und dann
Kacke
können wir das
nicht
feierlich
hier
wegschmeißen.
Hoch. Nicht hier. Nee,
das wird
auch nicht
feierlich
hier. Nein, ich weiß, dass du willst.
Aber hier sind ja schon die Mikrofone auf.
Das Ding, das kannst du in Gorleben kannst du das vergraben.
Aber
wir
ja
nehmen das mit dem Handy auf und im Pfeife friemelt das da rein.
Mhm. Okay.
Das machen wir nicht hier oben.
Wenn du das da hinfährst, hier
ich
die Jungs
sogar
von,
aufschrauben.
Die Jungs von Matzen würden sich im Wendland an die Schienen ketten, in dem Moment, wo du das da wegschmeißen willst.
Ja, das stimmt. Ja.
Also, was ist jetzt los? Du bist noch nicht zum Zug gekommen, ist klar.
Ist stimmt. Nicht schlimm,
nee,
ich war wirklich
nein,
fasziniert,
nee.
Habe ich dazugehört.
Ja, so ist es manchmal, wenn man sich im Freien assoziieren, irgendwo so genau.
Genau, genau. Ihr habt euch da in Rage gestinkt.
Aber du hast
eben gesagt. Wie geht's dir denn oder was?
Gut.
Genau, aber du hast eben gesagt, bevor das Mikro an war oder was, du hast dich schon wieder in was reingerissen und geredet da irgendwie oder was.
Ja, das stimmt.
Was ist Scheiß am Stecken oder
was? Aber es ist so eine ähnliche Story, wie ich sie schon mal hatte. Das macht es aber noch ärgerlicher. Mhm. Ich habe ja vor ein paar Wochen oder Monaten in der Folge erzählt, dass ich mir mal eine Brille gekauft habe, die ich gar nicht gebraucht habe. Und
Was hast du jetzt?
Ich bin damals in den Brillenladen rein und dann wurde ich so gut beraten und lange beraten und ich habe einen Augentest gemacht und so. Und dann hat er mir
Trinkgeld
eine Brille.
Ist der Kauf.
So, und dann habe ich mir halt eine Brille für 300 Euro gekauft, die ich halt, die nicht mal Gläser hat. Ja? Also das war halt doof.
Deswegen, ne? Geh nie ins Autohaus. Ja. Die, kurzer Rat.
Die liegt jetzt glaslos zu Hause.
Die liegt glaslos zu Hause.
Ja, wenn du ins Reisebüro gehst, dann wirst du erst wieder wach in Südafrika.
Jetzt bin ich wieder in dasselbe Brillengeschäft, aber schlauer. Ja,
ja, wie denn?
Weil es geht diesmal, ich habe gedacht, eine Brille habe ich jetzt, doppelt und dreifach. Ich brauche aber eine Sonnenbrille.
Ja.
Und zwar eine mit Stärke.
Ja.
Weil ich habe immer nur die Wahl, Kontaktlinsen rein, dann diese Sonnenbrille, das funktioniert im Urlaub wunderbar. Aber das will ich hier im Büro niemandem präsentieren, weil sieht man aus wie hier der Maulwurf, ne? Ja. Aus von den Simpsons, ne? Wenn man die dann abzieht. Also brauche ich jetzt so eine Stärkenbrille. Und dann bin ich da wieder in den Laden und die kannten einen sofort. Jakob ist da anscheinend auch Kunde.
Ja, du auch bester Kunde, ne?
Ich war ein sehr guter Kunde, ja. Und ich, was soll ich sagen? Ich wurde wieder fantastisch beraten.
Die sind auch nett da.
Wirklich. Ein nach dem anderen so eine Brille drauf. Die haben auch so, die waren auch so ehrlich. Die haben dann auch mal gesagt, nee, steht ihnen gar nicht.
Das finde ich aber gut, oder?
Hier müsste ein bisschen Farbe rein und so. Also wirklich gut. Ja. Ich habe auch gesagt, ich bin so dankbar, dass da endlich mal jemand sagt, wow. Nicht so, jede Brille ist super.
Ja.
Und dann hab ich hier eine sehr schöne Sonnenbrille geholt, dann habe ich noch aufs Preisschild geguckt, ich habe nicht mal alles
noch
richtig
sehen,
gemacht. Ja, dann habe ich gedacht, uiuiuiui, das ist schon was drüber, aber ich sag jetzt mal, so eine Brille, die holt man sich mal, die hält ja dann 10 Jahre.
Was hat sie gekostet? Sag bitte, dass wir das einordnen können, weil die hält ja 10 Jahre, dann muss man sich nicht schämen, dann kann man auch mal sagen.
Also, aber man muss ja echt sagen, die sind da auch teuer, die Brillen.
Was kostet die denn?
Ja, da komme ich gleich zu.
Okay.
So, dann habe ich ja gesagt, okay, ich brauche Gläser und mit der Brille, die ich auf habe, die ich da auch gekauft habe, da komme ich sehr gut klar. Mit manchen Gläsern von manchen Marken habe ich Probleme, dann habe ich da ewig Kopfschmerzen, das geht auch nicht weg, es fühlt sich alles an, als wäre es so ein bisschen, die ganze Vision wäre verrückt. Also ich sehe dann irgendwelche geraden Linien sind rund und was weiß ich. Also es ist ein Riesenärger, die richtigen Gläser zu finden. Mhm. Und die haben die richtigen Gläser. Da habe ich gesagt, da mit denen komme ich tipptopp klar. Bitte einsetzen. Ich habe 2 verschiedene starke Augen, also 2 verschiedene Gläser mit verschiedenen Stärken. Und dann
da will man ja auch nicht diese dicken Gläser.
Nee, da will man da so, ja.
Ja.
Und dann hat er mir, dann hat er das da alles eingetütet und dann habe ich gesagt, oh, ich bezahle auch direkt, ne? Und so.
Sag mal, jetzt komm. Was kostet das?
Also ich würde jetzt mal vermuten, die Gläser sind teurer als das Brillengestell. Weißt du?
Ich habe da nicht genau nachgefragt.
Also, aber man muss ja sagen, es geht um dein Augenlicht.
Er braucht keine Sonnenbrille.
Nee.
Er hat ja Augenlicht, er hat eine Brille.
Ich wollte es ihm jetzt gerade einfach nur mal. Ich wollte ihm das leichter machen, dass er so viel Geld dafür ausgibt.
Das will ich dir
weil man für das Augenlicht
das
würde man ja mehr.
Ach, aber das gönne ich ihm nicht.
Eine coole Brille.
Bei der Brille, die ich da 18 Stunden am Tag aufhabe, wäre mir das scheißegal. Also nicht scheißegal, aber geht schon.
Ja.
Bei einer Sonnenbrille. Das ist.
Das ist ein Luxus für Elefants.
Aber ist,
Leute,
es, denn, ist, es, aber ist es denn jetzt erstmal eine coole Sonnenbrille?
Das ist bestimmt schön.
Also das ist bestimmt schön, ja. Aber ich frage dich, ist sie 1150 Euro wert?
Oh nein.
Eine Sonnenbrille. Und da hat
1150.
Ein ganz lautes Geräusch des Entsetzens gemacht. Er ist unser Technik- und Aufnahmeproduzent.
Auf Profimodus rausgekippt.
Und er ist, hat jetzt hier sogar ein Geräusch gemacht, weil ihn das so entsetzt hat.
Ja. Ein Stich ins Herz.
Er hat mich auch entsetzt. Ne?
Aber so viel habe ich wirklich, ich habe eine Sonnenbrille, die sehr teuer ist. Weil ich mir gedacht habe, ich muss noch eine teure holen, damit ich die nicht verliere. Ne?
Ja.
Aber so teuer war die nicht im Ansatz.
Ich bin ja ausgebufft und ich habe ja meine Lektion gelernt. Das zum einen habe ich dann gesagt, oha, das ist ja für eine Sonnenbrille eine Stange Geld. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht investieren in so eine Sonnenbrille. Ich will schon eine schöne haben, die auch ein paar Jahre hält, ne? Und die mit der Zeit geht, aber jetzt so 1150 Euro, das ist mir ein bisschen zu viel. Was kann man denn dann noch machen an den Gläsern? Ja,
ohne
vielleicht?
Gläser, ja. Einfach ohne Gläser tragen.
Was ist denn, also das ist ja nur eine Sonnenbrille, die habe ich so eine Stunde auf am Tag. Kann ich die vielleicht mit so ein bisschen dickeren Gläsern, ist ja auch wurscht, sieht man ja auch nicht da, wenn die getönt sind und so. Und dann meinte der, hat sich das angehört, hat genickt, und das ist ja ein sehr guter Berater. Ja. Da hat er gesagt, das ist dann aber schon komisch, wenn sie ihre normale Brille aufsetzen und dann setzen sie ab und setzen die Sonnenbrille, dann müssen sie sich jedes Mal wieder an die Sicht gewöhnen. Ja, weil es ist ja dann schon unterschiedliche Sichtweise.
Und wie ist das, wenn man dann so dicke Gläser hat, sieht man aus wie Heino, ja, oder wie ist das
dann? Sieht scheiße aus.
Ey. Ach, das wäre
da also, ragen die dann auch aus dem wunderschönen Gestell nach innen, da hast dann immer so eine dicke Kante drin.
Ja.
Ja, Sparfuchs Schmidt.
Es wäre mir egal. Und dann hat der mir aber gesagt, dass ich ja dann mich dann immer wieder dran gewöhne. Da habe ich gesagt, ja, okay, wo muss ich zahlen?
Ja, hast jetzt eine richtig geile Brille, ne?
Noch nicht.
Aber weißt du was, vielleicht
wie
geht's
bescheuert
dir
ist das? Wenn ich verliere die, die fällt mir beim Bootfahren, fällt die mir ins Wasser. 100% aber, in ja. Woche 1.
Ist mir ist genau, nämlich eine Sonnenbrille ist mir genau so verloren. Dann will ich doch im Urlaub vom Jetski gefallen. Also ich. Und die Brille auch.
Bei dir auf dem Boot ist mir dieser Brillenclip runtergefallen beim Runterglotzen.
Ja. Der hätte es auch getan, der kostet nämlich 80 Euro. Ne?
Aber ich will dich beruhigen, mir ist exakt dasselbe auch passiert. Exakt dasselbe.
Echt? Auch ja. Sonnenbrille?
Ja, ja. Weil ich habe ja auch gedacht, ich will jetzt eine geile Sonnenbrille. Und wir Brillentrottel haben halt wirklich das Problem, dass man dann diese geschliffenen Gläser braucht. Das ist einfach ultra teuer.
Ja.
Also jeder eigentlich, der so eine Sonnenbrille, die geschliffen ist, hat, der das ist halt doppelt so teuer wie für alle anderen Menschen.
Wahnsinn.
Aber ich habe mir nichts anmerken lassen.
Also ich habe eine sehr gute Sonnenbrille.
Machen wir kurz ein
Machen
Foto.
Machen wir ein Bild von mir. Das ist nämlich meine Sonnenbrille.
Was die Gläser kosten würden, wenn die geschliffen wären.
Oh, 3000 Mark.
Ja.
Das ist die Sonnenbrille, wie sagt man so, schlechthin.
Ja.
Die Sonnenbrille schlechthin. Warum sagt man das eigentlich? Die habe ich geschenkt bekommen.
Zeig, guck nochmal.
Ja. Die habe ich geschenkt bekommen von unserem deutschen John Galliano. Von unserem Modepapst Nummer 1 persönlich überreicht bekommen. Harald Glöckler hat mir diese Sonnenbrille geschenkt. Die ist sehr pompös. Und sie ist auch so, dass man damit praktisch auch. Also die ist eigentlich wie so ein, sieht eigentlich aus wie ein Teil von einem Motorradhelm, oder?
Ja, wie eine Apple Vision Pro.
Ja, stimmt, genau, ja. Ohne dass die irgendwas kann. Aber die habe ich auch schon mal im Urlaub aufgehabt.
Echt?
Ja, weil es gut ist.
Hast du dich nicht geschämt?
Nee, also da wo mich keiner sieht. Weißt du, was nämlich geil ist an der ja. Brille? Man kann mit der sehr gut lesen, weil die so riesig ist. Da kommt von keiner Seite Sonnenlicht rein. Man kann mit dieser Brille besser lesen. Als mit anderen Brillen. Da sieht man natürlich verrückt aus, wenn man die ganze Zeit aufhat, weil das so eine richtige Windschutzscheibe eigentlich ist, ne, die man sich da aufsetzt. Aber ist es nicht nur praktisch, sondern auch halt sehr pompös. Und jede Frau und jeder Mann soll eine Prinzessin sein. Warum nicht ich?
Genau.
Ja. Ja.
Würdest du die mal einen ganzen Tag für mich tragen?
Ja.
In der Öffentlichkeit?
Ja, würde ich machen, ja. Aus Witz. Würde ich schon machen.
Es ist eigentlich schade, dass du die nicht aufgehabt hast, als wir jetzt nach München gereist sind.
Ja,
das hätte ich gut gefunden.
In München fällt das ja gar nicht auf.
Kannst du die beim Fernsehpreis aufziehen?
Ja, kann ich machen.
Wirklich?
Ja, mache ich.
Oh, geil.
Und das wäre mein größter
Traum. Wann ist ein Fernsehpreis?
Weiß ich nicht, September.
Ich setze die auf da.
Versprochen?
Versprochen.
Die ZuhörerInnen sind unsere Zeugen. Die merken sich sowas.
Ich setze meine Sonnenbrille beim Fernsehpreis auf.
Nee, nicht meine, sondern
diese pompös
von Harald Glöckner. Ja,
mach ich.
Das kommt richtig geil, wenn wir irgendwie irgendwas gewinnen sollten.
Lass ich sie
und
auf.
Du musst auf die Bühne gehen und holst den Preis ab mit dieser Brille.
Ja, du lässt sie auf.
Ja, mach ich. Bin ich selber witzig.
Das ist sehr gut.
Ja, doch, die darfst du jetzt nicht mehr verbummeln.
Das ist aber so toll. Habt ihr mal, was man immer vergisst bei allen Fernsehersätzen, die Harald Glöckner sonst so hat, weil mittlerweile kennt man den ja nur in Berichterstattung über sein Leben sozusagen. Aber was er ja eigentlich gemacht hat, war Verkaufsfernsehen. Der hat bei QVC selber da seine Bettwäsche und seine Klamotten und seine Handtücher und was der und diese Brillen oder was der
Hundesachen hat er auch.
Ja, das hat er alles, der hat er verkauft. Und das habe ich mir so gerne mal angeschaut. Ja. Ich gucke das sowieso gerne, Verkaufsfernsehen, weil mich das begeistert, mit was für einer Grundenergie diese Menschen dabei sind. Ne? Asam Beauty und so gibt es, da kennst du das? Ja. Das ist alles toll. Es gibt auch so ein Juwelo-TV. Da machen die nur so schrottigen, also was halt auch bestimmt ganz tolle Schmucksachen und so weiter.
Halten so braune, verbrauchte Hände so ganz nah an die Kamera und so ein Plastikring da.
Die Models kommen dann rein. Und das war aber früher bei Harald Glöckner eigentlich noch ein Tick besser, wenn ihr aber das vielleicht sogar noch macht und ich das einfach nicht mehr mitkriege, weil man immer so den Eindruck hatte, die Sachen, die an den Models da präsentiert werden, die sieht er auch zum ersten Mal. Das immer, man merkt es richtig, wie der so eine Art PowerPoint-Karaoke da macht, anhand dieser Sachen, die er da verkaufen soll. Da kommt so eine Frau rein, dann macht er sich erstmal ein Bild davon und sagt, ja, das sieht ja, man merkt richtig, wie er so denkt, ach, sieht ja ganz gut aus. So. Und dann zuppelt er immer so an denen rum, ja, und zieht die dann immer so in die Kamera rein und zieht die so ein bisschen zu doll am Arm so rüber, so, ja, komm mal her hier und so, und ist so, ne, der
so ein bisschen hemdsärmelig.
Hemdsärmelig, ja. Und ja, er ist ja auch so ein bisschen, kennt ihr dieses, das ist glaube ich eine Fabel oder ein Märchen oder irgendwas, von Mäusen und Menschen, wo also ja, dieser große, liebe Mann immer aus Versehen die Mäuse umbringt, weil er die so lieb hat.
Ja,
ja, also weil der einfach zu viel Kraft hat. Zu viel, mehr Kraft, als er haben will. Mhm. Und bei Harald Glöckler habe ich auch manchmal den Eindruck, dass er so viel Kraft gar nicht will. Also der möchte eigentlich eher Cardio machen, nehme ich an. Aber er hat halt nun mal diese heftigen, kraftvollen Riesenhände. Und wenn er da so feine Sachen mit anfasst, da hinterlässt er auch schon mal einen blauen Fleck am Oberarm von so einer schönen Oma, die so Prinzessinnenkleider, ja, trägt, die er verkauft.
Aber der muss mal wieder in die Sendung kommen, der Harald Glöckler.
Ich würde mich freuen, wenn er, ja, mal wieder da wäre. Ja. Das war richtig toll.
Ja, finde ich auch. Ja.
Ich finde es gut, ihr erzählt immer von eurem pompösen Leben und von pompösen Menschen und so, und ich erzähle was vom Alltag. Folgendes ist mir passiert.
Ja.
Am Wochenende. Aha. Es ist ja bald wieder Halloween. Ich denk in großen Schritten, weil ja, Halloween ist ja für mich.
Es ist nicht bald wieder Halloween, es ist im Oktober.
Ja, das ist aber für mich ein traditioneller Trauertag, weil, habe ich auch schon erzählt,
ja,
ich habe ja das Problem, ich krieg die Kinder nicht angelockt. Ich habe da immer meine Schüssel mit Süßigkeiten und keiner klingelt.
Keiner, ja, will zum bösen Onkel.
Genau. Ja. Jetzt habe ich mich aber, jetzt gab es eine Chance.
Im Oktober ist das erst. Das, ja, ist verrückt. Ja. Hast du jetzt schon Kinder,
ja, anlockst? Ja, pass auf. Es gab einen Geburtstag anscheinend dort, wo ich wohne. Und es war ein Kindergeburtstag. Und da ist so eine ganze Kindergang ist die ganze Zeit ums Haus geschlichen, ne? Hat hier
die da auch wohnen?
Ja, ja, die, ja, da auch, ja, wohnen. So eine Mädelsbande, ja? Und da ein riesen Gejohl und Geschrei und hier ans Fenster geklopft und wieder weggerannt und Klingelstreich und dies und das, ne? Und so. Und ich habe im Garten da mein Unkraut gejätet und auf einmal höre ich eine junge weibliche Stimme und die sagt, sie da, hallo, hallo, lieber Herr, hallo. Und ich so, ja, oh ja, bitte. Und dann habe ich so über den Zaun drüber geguckt und dann gucken mich halt so 10 kleine Mädels an. Ne? Und dann fragen, haben Sie einen Luftballon gesehen mit R2-D2 Gesicht? Da habe ich gesagt, nein, habe ich nicht gesehen. Der ist uns weggeflogen. Ist der vielleicht bei Ihnen auf dem Grundstück gelandet? Habe ich so umgeguckt, habe ich gesagt, ah nee, leider nicht. Okay, vielen Dank. Hup, sind sie alle weggerannt. Da war ich so richtig happy, habe ich gedacht, die klingeln bei mir an Halloween, da wird es krachen so.
Ja.
Bin ich reingegangen, habe meinen Triumph gefeiert, dass es da jetzt ja, irgendwann mal, dass ich da sagen konnte, ich bin nicht der böse Gargamel, der da wohnt, sondern ja, man kann mit mir reden, ich bin ja, nett und ich helfe auch bei der Suche nach dem R2-D2-Luftballon. Dann gehe ich wieder raus. Und dann war diese Mädelsgang wieder vor meiner Hecke da und hat da immer noch diesen Luftballon gesucht. Und dann hat ein Mädchen hat gesagt, das ist auf dem Grundstück, das eigentlich. Nein, wir haben doch den Mann gefragt. Und dann sagt das Mädchen, der lügt. Der lügt. Und dann, was habe ich bitte ausgestrahlt, dass ich da der Lüge bezichtigt werde?
Also das ist gemein.
Und hättet ihr rübergerufen, nein, ich lüge nicht und ja, so, das wäre dann aber auch schon wieder creepy geworden.
Ganz laut.
Wenn der andere
ich
Nachbarn
lüge euch nicht an.
Und ich
bitte kommt zu mir an Halloween. Ich lüge doch nicht.
Schrei da 10 kleine Mädels an, ich lüge nicht.
Da kannst du nur verlieren.
Wenn die, Post vom Anwalt.
Wenn die einmal denken, dass du der Lügner bist, dann kommst du
nicht. Warum denken die, dass ich lüge und hab diesen scheiß R2-D2 Luftballon? Ja, soll ich den verstecken?
Weil der ihr größter Schatz ist. Ja. Da gehen die erstmal davon aus, dass du die da bescheißt, weil du die natürlich auch haben willst.
Ja, man denkt sich so Geschichten aus über bestimmte Nachbarn und so. Das hatten wir bei uns in der Gegend auch. Da gab es Leute, vor denen hatte ich einfach Angst.
Aber ich bin nicht so.
Ja, weiß nee, ich, aber nee, muss man ja auch nicht sein. Das ist wie bei Kevin allein zu Hause, das ist auch der Nachbar. Da am
stimmt,
Ende ist der
ja,
ganz nett.
Ist der ganz
du
nett,
bist halt ja, der Typ mit der Schneeschaufel.
Ja, das ist es. Weißt du, das ist so, es.
Ja, also
mit den stechenden Augen.
In der Wahrnehmung von denen. Aber eigentlich bist du lieb und herzlich und nur einsam.
In unserer Kindheit direkt an der Kita, da waren so Häuser drumherum und da hat immer eine Frau Äpfel mit einem Messer drin rausgeworfen.
Oh.
Und das ist ja wirklich seltsam, oder?
Also da würde ich jetzt nicht mehr sagen. Und
zu Recht Angst, oder?
Der, also Äpfel mit einem Messer drin? Dass die so rausgeguckt haben, die Messer?
Ja.
Ja, das ist nicht normal.
Nee, da wird zu Recht Angst. Weil es nicht so kultige Kindheitsromantik, das war einfach verrückt, ne?
Ja, genau.
Ah ja, okay.
Ich hatte mal irgendwann, wir hatten einen Opa bei uns nebenan wohnen. Opa Lübben hieß der. Und der war insofern ganz gut, weil der hatte so eine leichte Demenz, die dafür gesorgt hat, dass wenn mein Kumpel Nils und ich dem praktisch die Stiefmütterchen hinten im Garten ausgegraben haben und ihn dann bei ihm geklingelt haben, und hat er gesagt, ach Mensch, die sind ja toll, solche habe ich auch, und dann haben wir die ihm verkauft wieder. Ne?
Also, das ist ja wirklich kriminell.
Das war kriminell, aber wir waren auch sehr klein und hatten da kein Bewusstsein für.
Aber auch sehr schlau.
Aber der ist irgendwann, war der noch ein bisschen älter, und ich lag in meinem Bett, und da habe ich mich wirklich, das war meine gruseligste Nachbarerfahrung. Da musst du dir mal vorstellen, ich lieg in meinem Bett, und wir hatten so ein altes, windschiefes, 100 Jahre altes Haus, ne? Da pfiffst du jede Ritze, und es war eh ein gruseliges Haus, hat so Geräusche gemacht und so, ne? Und dann lieg ich so, und ich hatte zwei ganz große Fenster, waren da, und war immer unwohl und so, und ich habe immer so in den Raum reingeguckt, und ich weiß richtig noch, wie ich so auf der Seite lag, aus meinem Hochbett in den Raum reinguck, dann sehe ich so ein großes Fenster, und auf einmal ist es wie so ein Totenkopf, der so beide Hände so praktisch so wie so Ringe um seine Augen macht, um dann besser, weil wie eine Art Fernglas bildet mit seinen Händen, um dann im Dunkeln aus der Dunkelheit in mein leicht beleuchtetes Kinderzimmer zu gucken. Da bin ich vor Grusel fast, ich dachte, das ist Gevatter Tod persönlich. Ne, weil das war der 90 Jahre alte knochige Opa Lübben, der sich in seiner bemitleidenswerten Demenz verlaufen hatte und irgendwie in so beleuchtete Fenster reingeguckt hat.
Um Gottes Willen.
Ich dachte, mich trifft der Schlag. Das war die gerechte Strafe für die Stiefmütterchen, die wir ihm ausgebuddelt hatten. Das hat er mir ein für alle Mal zurückgezahlt, das muss man sagen. Ich habe eine andere Idee noch gehabt zu deinen Leuten da, die jetzt Interesse an dir haben da, ne? Die Kinder. Die macht es doch eigentlich wie bei Menschen 2024. Da gibt es doch am Ende des Jahres, gibt es dann große Shows, wo dann Lanz und Jauch und was weiß ich, die sitzen da und machen dann den größten Rückschau auf das Jahr.
Ja.
Und da brauchst du die besten Gäste. Wenn jetzt hier die Condor-Passagiere alle gekotzt haben zum Beispiel, dann musst du die ganzen kotzenden Condor-Passagiere, das ist jetzt passiert, aber am Ende des Jahres Menschen 24 müssen die da ja sitzen. Dann geht der große Wettbewerb los. Wer hat sie? Die kotzenden Condor-Passagiere. Das heißt, jetzt werden die Verträge gemacht mit den Leuten, die im Dezember dann da sitzen und erzählen, dass sie kultige 2024-Menschen sind, weil ihnen was Kurioses passiert ist. Du könntest doch diese Kinder, die jetzt bei dir da so ein Interesse zeigen wegen ihrem Luftballon, dass du dich vertraglich verpflichtest, dass die am Halloween zu dir klingeln kommen müssen. Und dann gibst du den Ballon zurück, den du versteckt hast.
Ah nee, das ist nicht gut.
Ich habe den nicht versteckt.
Ja.
Ach so, hast du nicht?
Nee,
wirklich nicht?
Nein, naja.
Ach, ich dachte, den hättest du zurückgehalten, damit nochmal kommen.
Nee, ich habe da nicht gelogen.
Ach, den hast du wirklich nicht versteckt? Nee, also dann funktioniert das nicht. Achso, ich dachte, du hättest den weggenommen und du warst jetzt gerade, hast das so umschrieben.
Nein,
so.
Nicht mal ihr kloppt an mich.
Du lügst!
Ich habe gedacht, du lügst.
Ja.
Aber du könntest so einer sein, Schmitti, der immer mal so ein Duplo rausgibt. Weil wir zum Beispiel aus unserem Weg von der Schule zum Hort, da war ein Ladengeschäft, und da wussten wir, wenn man da klopft an der Tür, dann kommt die Frau raus und gibt einem so ein Duplo oder ein Packung Gummibärchen. Und das haben wir dann immer auf dem Schulweg gemacht.
Ja.
Und zu einer könntest du so eine Anlaufstelle.
Ich glaube, da wird man verhaftet irgendwann.
Das kann auch sein, ja.
Aber es gab immer bei uns auch so Leute,
so Leute, genau, die sowas machen, ne?
Ja, einfach so, weißt du, so inkonsequente Omas.
Genau, die bauen ja auch Nachwuchs.
Ja, auf dem Dorf darf man das.
Auf dem Dorf, überall immer geklingelt, und dann haben wir da Sachen gekriegt. Ja.
Ja.
Das war ganz normal. Wenn man auch nicht extra, das war auch so, wenn ich zum Beispiel zu faul war, extra nach Hause zu laufen, nur weil ich Durst habe.
Ja.
Dann habe ich einfach irgendwo geklingelt und gefragt, ob ich ein Glas Wasser kriegen kann. Und dann haben
wirklich?
Die mir das, ja, sicher.
Das war so.
Auf dem Dorf, ja. So ist das auf dem Dorf. Da läufst du, denkst du so, ich brauche jetzt mal irgendwie ein Glas Apfelsaft. Dafür rennst du doch nicht 2 Kilometer nach Hause, um was zu trinken.
Stimmt, ja.
Sondern da klingelst du einfach beim nächstbesten Haus und sagst, kann ich ein Glas Apfelsaft haben?
Ja.
Und dann geben die dir das.
Und weißt du was? Wenn
so
ich
war es bei euch doch auch,
ja,
oder?
Ja.
Wenn
ja,
ich mich da jetzt reindenke und ich würde so einem Kind so ein Glas Apfelsaft rausgeben, dann würde ich mich richtig gut fühlen mit.
Ja, das haben die mir auch gerne gegeben.
Erlebnis,
und
ne?
Meistens waren sowieso bei bestimmten Leuten waren einfach die Türen auf. Entweder steckte der Schlüssel vorne drin, wie bei uns, oder die Tür war auf. Und man ist dann halt reingekommen, hat sich in die Diele gestellt und hat halt gerufen. Da hat man nicht mehr geklingelt.
Was hat man gerufen?
Hat man Hallo gerufen.
Ist da wer?
Ja, hier ist Klaas, Hallo. Und so, kann ich Apfelsaft?
Ja.
Habe ich dann gesagt.
Stimmt. Ja.
Echt?
Krass. Das ist, was ich auch vergessen hatte, ist, gestern haben ja die fabelhaften Beatsteaks gespielt. Ja. Es gab ein Musikspecial von Late Night und die haben ein kleines Konzert gegeben, eine Stunde. Und
wird es demnächst geben im Fernsehen?
Übernächste Woche.
Übernächste Woche, aber jetzt, Woche. Gestern haben wir es aufgezeichnet.
Grandioses Konzert, irgendwie so eine, auch so eine Fahrt in die Vergangenheit irgendwie.
Ja, na klar.
Ne? Da, die haben wir oft live gesehen, da hatten wir eine gute Zeit bei Rock am Ring, in der Wuhlheide und. Und dann stehen die wieder in unserem Studio und die haben nichts verlernt, sagen wir mal.
Nee.
Und da hat mich Katar Kark, unsere Kollegin, hat mich an was erinnert. Und zwar, ich war in der allerletzten Reihe, also gar nicht beim Pulk, sondern ich stand da, wo Gloria normal ihren Aufbau hat und habe mir das so mit verschränkten Armen angeguckt. Aber immer darauf geachtet, dass ich so ein bisschen mitwippe.
Du sahst freundlich aus.
Sehr freundlich.
Ja.
Und dann kam Katar Kark und meinte genau, ich weiß, warum du das machst, warum du mitwippst. Das klingt jetzt erstmal wie eine seltsame Frage auf dem Konzert. Warum sollte man da nicht mitwippen? Aber ich habe mir das eigentlich schon abgewöhnt. Es gab eine Zeit, da war ich Hardcore-Konzertgänger. Da war ich bei Rock am Ring im Moshpit und. Also habe da alles mitgemacht. Dann habe ich gedacht, jetzt bist du aber mal zu alt für den Scheiß. Jetzt gehst du langsam mal so Richtung Bar und guckst dir Konzerte von der Bar aus an. Und dann wippst du vielleicht mal so bei den großen Hits noch mit, aber ansonsten fällst du dich altersgemäß. So. Das war mal das Vorhaben. Und das habe ich das erste Mal in dem Beisein von Katharina Kark angewandt auf einem Beatsteaks-Konzert in der Max-Schmeling-Halle. Wir saßen ganz oben, im obersten Rang, ganz hinten. Und ich stand da mit verschränkten Armen, oder saß da. Und die Beatsteaks sind ja bekannt, das sind eine gute Liveband, ja, und die animieren die Leute und so. Und die meinten dann auch irgendwann so, jetzt alle aufstehen, jetzt alle mitmachen. Und Katar Kark auch, juhu, und ist so neben mir aufgesprungen. Und ich bin sitzen geblieben, weil ich mich da so reingekniffen habe. So, ich muss jetzt irgendwie, ich mach da jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt jedes Konzert schon gesehen, du, was wollen die denn, ne? Und dann meinte Katar, ey, du musst ja auch mitmachen. Der hat ja angeholt, alle sollen mitmachen. So hat sie. Habe ich gemeint, ja, also Leute, ich sitze hier im obersten Rang. Der wird's überleben, wenn ich da jetzt nicht aufstehe. Und ich schwöre euch, ich hatte es wirklich vergessen. In dem Moment geht ein Scheinwerferlicht direkt auf mich drauf.
Oh Gott,
und der Sänger der Beatsteaks, Arnim, macht eine Durchsage, auch da oben,
in der hintersten Reihe.
Auch
peinlich.
Du, aufstehen
wie
und
peinlich.
Mitmachen.
Sehr gut.
Oh Gott, ja. Wie peinlich.
Das ist
so
ja,
krass.
Ist ja wie ein Traum.
Ja.
Das ist, auf einmal ist der Spot auf einem, das ist ja wie,
das
so
ein, ist ein, Albtraum.
Wie ein verrückter Traum.
Ja.
Dass man denkt, hä?
Und seitdem fühle ich mich wirklich bei jedem Konzert wie im Big Brother Haus.
Aber ich finde, da habe ich gestern auch mit demselben Thema in Gedanken praktisch mitgedacht. Weil wir sind jetzt in einem schwierigen Alter. Also, und die Beatsteaks, die zeigen einem das so ein bisschen. Also die Beatsteaks, wie du richtig sagst, so auch vor 10 Jahren schon ist man irgendwie in die Wuhlheide gegangen, ist eine riesen tolle Open-Air-Location hier in Berlin. Und die Beatsteaks, aus irgendwelchen Gründen spielen sie immer im Sommer. Und das ist ausverkauft, da 14.000 Leute, das ist Sonne, da trinkst du irgendwie dein Bier im Becher und du kannst gar nicht anders, als egal wo du stehst oder sitzt, da bist du dabei. Das ist elektrisierend, danach ist man knallbetrunken und hat einen herrlich glücklichen Abend verlebt, ne? Und dann, da hat man mitgetanzt und das war alles, hat sich normal und so natürlich angefühlt.
Mhm.
Aber das ist auch zum Teil dann auch schon ein paar Jahre her. Und jetzt sind wir so in so einem Alter, Ende 30, Anfang 40. Und da merke ich dann, dass ich einer werde, so langsam, die ich als 20-Jähriger in den Konzerten beobachtet habe. Nämlich so grau-melierter Typ, der dann an den Bands nochmal so, der die Bands auch eher nutzt als so Trip Down Memory Lane, wie du es beschrieben hast. Gar nicht als aktuelles Konzerterlebnis, sondern so ein bisschen schwelgen in der Vergangenheit, in der Jugend.
Ja.
Und dann wollte ich selber auch nicht der Peinliche sein, den ich früher verlacht habe, der dann nochmal so abhottet, wie als 20-Jähriger.
Ja.
Und zwar nicht aus coolen Gründen, sondern irgendwie, weil man Ich weiß auch nicht, ja, vielleicht auch doch.
Du musst also, da stehen wie ein Musikjournalist.
Ja, das finde ich irgendwie aber auch doof und ich habe mich auch in diesem gleichen Zwiespalt wiedergefunden, habe auch mit verschränkten Armen so ein bisschen, aber eigentlich dachte ich, wäre ich gern zu Cut Off the Top, wäre ich gern da reingesprungen.
Ja, aber man spürt ja auch die Blicke der jungen Kollegin.
Ja, auch
so,
das.
Die dann denken, oh, ja, guck mal, dann, guck ja, mal hier.
Ich, man, oh. Weißt du was, man will nicht der peinliche Lehrer sein.
Ja, ja. Ja, aber man so. Merkt aber trotzdem auch bei ganz jungen Kolleginnen und Kollegen, das habe ich nämlich auch gestern mitbekommen, dass die natürlich so eine andere Faszination haben. Die sind begeistert von dem, was da auf der Bühne stattfindet, weil die auch hören, was die da für Musik machen sozusagen und hören, wie irgendwie wie gut das ist, jetzt rein objektiv betrachtet. Aber da fehlt halt ganz viel Erinnerung, ganz viel Kontext, ja. Ganz viel irgendwas, was aufploppt und da denkt man halt nicht, ist man nicht zurückkatapultiert an Rock am Ring, Center Stage und 120.000 Leute singen mit, so. Das ist, das, dieses Bild hat man da nicht im Kopf, so, ne, wenn da so die Arme hochgehen. Und die sagen dann auch, ja, ach, guck mal, ne. Und dann sagt, ja, das ist wahrscheinlich so, also für dich ist das jetzt wahrscheinlich so, hat eine Kollegin zu mir gesagt, wie so für mittelalte Frauen Robbie Williams Konzert. Dann habe ich gesagt, ja.
Und die arbeiten noch hier.
Ja. Die arbeitet noch hier. Ich sag aber nicht, wer es war. Süß. Und sie meint es auch gar nicht böse.
Hat sie ja recht wahrscheinlich. Sie hat auch recht, das ist ja. Das Schlimme, deswegen hits hard.
Ja, so ist ja nun mal so, ist eine reine Rechenaufgabe. Das hat ja mit der Qualität nichts zu tun. Das ist einfach eine Altersgeschichte.
Da, weil es war ja klar, die Beatsex sind nach wie vor eine der besten Livebands aller
Ultra
Zeiten.
Geil. Nee, das hat sie ja, muss ja auch mal tolle, auch gesagt, ne? dass man einfach sagt, okay, das ist einfach, ja, wenn man sich das gut. Anguckt und so, ne? Es gibt auch nicht mehr so viele Bands mit drei Gitarren. So. Das ist schon. Schon cool.
Ja.
Ne?
Tja, also vielleicht habt ihr da draußen Ideen und Inspirationen mit so einer kleinen Anleitung. Wo gibt es letztendlich so einen Mittelweg zwischen richtig krass abhotten und peinlich sein und aber auch nicht so, ich finde Musikjournalist ist mir eine Spur zu cool.
Ich hatte aber.
Das finde ich irgendwie auch so, einer will ich auch nicht werden.
Aber
also
wir haben
ganz kühl da so anerkennt, man nickt und den man so wirklich da richtig bitten muss, da so ein bisschen Freude auszustrahlen.
Nee, das will man. Man muss die Temperatur noch finden.
Genau.
Ich arbeite dran. Wenn ich sie gefunden habe, schreibe ich
es. Es ist für mich ein bisschen einfacher, weil ich glaube ich, als ich so ganz jugendlich war, war ich nicht auf viel Konzerten und eigentlich seit ich irgendwie auf Konzerte gehe oder auch gerade auf Festivals und so, habe ich das eigentlich immer gemacht als Nebenerlebnis zu einem Job.
Ja.
Weil ich eigentlich da immer gearbeitet habe. Immer, bei jedem Festival. Ich war noch nie alleine privat auf einem Festival. Und dadurch habe ich da wahrscheinlich nicht so Positionierungsprobleme, weil es so dieses im Moshpit rumstehen habe ich nicht erlebt.
Und warum hat der Fußball das Problem nicht? Da kann man bis 60 rumteufeln auf der Tribüne.
Teufeln, ja. Naja, das weiß ja, das fragst du den Falschen, check ich nicht, weil ich denke natürlich schon, wenn ich da so reinschaue. Für mich sieht das, also ich sehe es wahrscheinlich so ganz objektiv, weil mir einfach diese Fußballliebe objektiv. Fehlt.
Ja.
Ich denke halt schon, uff, ei.
Dann gehe am Samstag nicht Richtung Olympiastadion.
Ne? Das mache ich nicht. Was ist da noch?
Da sind der Schmiddis Teufel bei mir in Hertha.
Schmiddis Teufel? Und Hertha gegen,
Hertha gegen Kaiserslautern.
Und ist das mal eine Chance, dass Hertha auch mal was gewinnt?
Nee, da geht's, also für Hertha ist wieder.
Lautern kann abgefahren. Was gewinnen, nämlich den Nichtabstieg.
Ja.
Und dann ist da was los.
Dann ist da was los, ja.
Ah ja. Na cool.
Habt ihr Lust auf eine Checker-Frage?
Ich habe
eine ganz fantastische heute dabei.
Echt?
Ja, na da. Die ist
herausragend.
Da habe ich Lust zu. Ja. Na dann, leg mal los.
Baywatch Berlin, Checker-Frage. Wir checken das für dich.
Checker-Fragen, das sind die Fragen, die man nicht googeln kann und die praktisch einer Beratung hier von uns dreien die erfordern, damit man der Wahrheit und der Klärung ein wenig näher kommt. Und so wahrheitssuchend hat sich auch Tobias an uns gewandt mit folgender Schwierigkeit. Unsere Nachbarn auf der anderen Straßenseite haben eine Dusche direkt am Fenster zur Straße. Das Fenster hat zwar ein Milchglas, aber dadurch, dass sie direkt davor stehen, funktioniert das nicht so gut, wie unsere Nachbarn wahrscheinlich denken. Ja, also verstanden, die duschen hinter Milchglas und gehen davon aus, dass sie das in der absoluten Anonymität und Unsichtbarkeit tun. Und Tobias stellt fest, das ist gar nicht so. Von ihrer Seite aus sehen sie wahrscheinlich gar nichts, von draußen kann man aber so ziemlich alles sehen. Auf unserer Straßenseite ist dazu auch noch, das finde ich besonders witzig, direkt eine Bushaltestelle mit ziemlich gutem Blick auf das Fenster. Unsere Checkerfrage wäre jetzt, sollte man seine armen Nachbarn irgendwie anonym darauf hinweisen, dass sie besser den Rollo während dem Duschen schließen oder einfach nichts sagen? Ich habe nämlich Angst, und das kann ich gut verstehen, dass ihnen durch den Hinweis erst so richtig peinlich wird, weil was ja vielleicht gar nicht nötig ist. Also es formuliert ja ein bisschen anders, aber denen ist ja dann auf einmal die ganze Peinlichkeit offenkundig von monatelangem
Nacktduschen.
Das ist ja nicht rückgängig machbar. Und lässt man sie jetzt einfach in dem Glauben, dass sie da herrlich anonym
dass
sind?
Dass da jeder an der Bushaltestelle den Arsch sehen konnte.
Genau, oder sagt man was, wie sagt man was und wie löst man dieses Problem?
Mir ist ganz schlecht.
Also.
Ich habe Milchglas.
Ich habe auch so ein Milchglas, ja.
Tja.
In den Hof rein. Ja.
Und drückst du da auch deinen dicken Po auch manchmal an die
ja,
Scheibe?
Natürlich.
Ja?
Aber das hat sexuelle Gründe. Nein, um Gottes Willen. Ja, also ich merke die Frage.
Also ich soll ich was sagen?
Ist kompliziert.
Nö.
Du findest das wieder nicht kompliziert, ne?
Ich finde
okay,
das nicht,
was machst du?
Ich finde, ja, weiß nicht, ich bin gespannt auf die Komplikation, die ihr, weil nämlich auch diese Gewissensfrage, die da reingeschrieben wurde, also die müssen da jetzt durch, dass die da ihre Genitalien präsentiert haben an der Bushaltestelle.
Wie, die müssen da durch?
Also du klingelst dann bei denen, sagst ja, du, entschuldigen
das,
Sie.
Ne, das spielen wir jetzt mal durch. So,
ja,
du hast gesehen, Erdgeschoss, das ist Familie, was weiß ich, Krüger, das sind die und jetzt klingelt es an der Tür.
Dann ist ja das Kuriose, dass auch noch ich da klingel.
Dass du da also,
ist das
also,
auch,
Tür
ist
geht
das
auf.
Mit eingerechnet?
Mit deiner Pompös-Brille.
Mit meiner Pompös-Brille.
Ja.
Stehe ich da.
Ja.
Also unten an der Dings.
Ich bin jetzt an der Wohnungstür. Ja. Ja.
Hallo, ich bin Klaas, ich wohne gegenüber. Ich habe so eine kleine Sache, auf die ich Sie mal aufmerksam machen wollte.
Was denn?
Weiß nicht, ob wir das jetzt hier so über die Gegensprechanlage, ich würde mal kurz hochkommen.
Ja, ich mach mal auf.
Ja.
So, dann gehe ich hoch, ne?
Stehe ich da, ja.
Stehst du da, ja, ne, so.
Drehen Sie hier was? Würde ich denken,
ja.
Als Herr Krüger.
Wir drehen hier nichts, ich wohne hier gegenüber und
ach so.
Ich wollte Ihnen mal eine Sache mal sagen, die Sie vielleicht interessieren könnte.
Aha. Aber ich will jetzt nichts kaufen oder irgendein Abo. Oder
Sie was? Brauchen nichts kaufen, Sie brauchen auch kein Abo. Aber ich dachte, ich gebe Ihnen mal so einen nachbarschaftlichen Rat.
Mhm.
Denn Ihr Badezimmer ist ja zur Straße hin.
Ja.
Ja. Und ich glaube, es sei denn, Sie möchten das, dass die Milchglasscheibe nicht den Zweck erfüllt, für die sie sich die vielleicht angeschafft haben.
Wie, was für ein Zweck?
Naja, also sie stehen da so nah dran, dass man sie also trotz Milchglasscheibe ziemlich gut nackt erkennen kann. Und damit meine ich nicht nur mich, sondern wir alle.
Oha.
Mit wir alle meine ich die komplette Straße. Jeder, der hier schon mal Bus gefahren ist, der Briefträger, der Gemüsehändler, die Leute aus der Post und auch die Menschen unten aus dem Kinderladen. Alle.
Und warum soll sie jetzt, oder der Herr Krüger nicht vom Blitz getroffen sein vor Scham?
Ja, das
doch,
ist halt die
bin
Frage
ich,
jetzt.
Ich jetzt.
Ja, klar.
Ja, genau. Ich glaube, das ist, genau, ich glaube, man muss es einfach akzeptieren, oder?
Aber ich finde, du bist jetzt zu suffisant hinten raus geworden.
Ja, ja, ja.
Da hast du zu, also,
die erste Hälfte war top.
Die war super. Ja. Die war richtig
und auch
Lehrbuch.
Realistisch. Genauso würdest du es machen.
Da würde ich mir eine Masterclass wünschen von 1999 im Monat. Also aber, für Detail. Aber dann, Moment, Klaas, die Kritik ist erlaubt. Und ich wünsche mir von den Baywatch Berlin ZuhörerInnen, dass sie hier nochmal 15 Sekunden zurückskippen, wie dann auf einmal eine Freude aufkommt, ein Genuss im Auswalzen, wer Herrn Krüger alles gesehen hat und wie genau man das gesehen hat. Da ist es falsch abgebogen.
Naja, gut.
Hast du die Empathie verloren?
Dann würde ich einfach sagen, ich glaube, es ist Ihnen doch ganz recht und ich denke, das ist eine gute nachbarschaftliche Art. Mir fällt es auch nicht ganz leicht, Ihnen das zu sagen, aber mir wird es aber auch nicht ganz leicht fallen, Ihnen das nicht zu sagen.
Sehr gut.
Deswegen, man kann Sie da, glaube ich, leider ein bisschen erkennen. Vielleicht machen Sie einfach noch eine Schicht Milch drauf. Das ist die Glasscheibe, ja.
Das Letzte, das war der Ansatz. Also genauso starten, wie du es gemacht hast.
Ja.
Und dann ist, glaube ich, der Trick zu sagen, ich weiß nicht, ob sie da empfindlich sind. Man hat nichts gesehen, aber
hä?
Die
das, also, du würdest wieder lügen. Ja,
nein.
Nein,
wie bei den Kindern.
Hör mal so, die Milchglasscheibe, das also die ist nicht ganz so dicht, wie sie denken, ist nicht schlimm, ist nichts bei, aber man sieht
nein,
da schon die Kontur.
Du?
falls sie da empfindlich sind.
Dann hast du den
warum
ganzen...
Warum lügst du? Warum sollte ich sie nicht lügen?
Weil du da schon stehst. Wenn du dir dann am Ende vornimmst, kurz vorm Klo die Hose schiss, du nimmst dir dann vor, dass du da hingehst, machst den ganzen peinlichen Aufriss und am Ende lügst du.
Du stehst da
wie ein Verrückter, weil die Leute denken, weil
hat der nicht über die Leute an.
Wenn die nicht exhibitionistisch sind, dann checken die das mal. Dann sagen sie mal, du Erna, geh mal raus, guck mal, was man da eigentlich sieht. Dann stellt sich jemand in die Dusche.
Die verstehen doch das Problem gar nicht mehr, wenn du sagst, da ist nichts passiert. Da wirkst du wie so ein irrer Opi, der so richtig geil fand, da auf die Scheibe glotzt, dass er mal einen halben Arsch sieht.
Du wirkst wie ein verrückter Nachbar.
Weil ist es ja gar nichts passiert. Da würde ich denken, was will denn der Perverse da?
Genau.
Und der soll den Luftballon den Kindern wiedergeben.
Na, du wirkst dann wirklich wie einer. Da hast du einfach die letzten 5% Arsch in der Hose, hast du da nicht bewiesen, weil du ganz am Ende sagst, aber eigentlich ist gar nichts. Ich stehe hier eigentlich ohne Grund.
Ja, genau.
Und dann denken die, ja, vielleicht lassen sie mich mal in Ruhe jetzt.
Ich möchte, dass Schmidt es jetzt auch nochmal versucht.
Man hat immer so den Anschein, man könnte gleich was sehen, aber man, bisher noch nicht passiert, aber es könnte.
Nein, falsch.
Dann wirkst du wie einer, der geil drauf ist, dass man gleich was sieht. Du sitzt da wie einer mit dem Fernglas, der sitzt da, oh, weißt du, wie man früher vor dem dekodierten Premiere gesessen hat und gedacht hat, man hat vielleicht eine Titte gesehen.
Ja, genau. Weißt,
so sitzt du da.
Einer, der und eine Titte sehen
du
will.
Hoffst einfach, auf dass einer Titte, aus Versehen zu nah an die Scheibe kommt. So wirkst du.
Sag, du musst jetzt da durch. Jetzt die Tür, du bist schon oben an der Wohnungstür. So, ja, was wollen Sie? Was wollen Sie?
Also soll ich jetzt meine Version?
Ja, nein, ich will, dass du da einmal auch die durchstehst. Du sollst da 100% jetzt ehrlich sein und das genau geradeaus sagen. Mit deinen Worten.
Guten Tag.
Ja.
Ich muss Sie jetzt mal auf was aufmerksam machen.
Wer sind Sie denn?
Ich bin hier Schmidt, Nachbar. Ich komme aus der.
Weil wir kennen uns ja gar nicht. Aus unserem Haus?
Ja, nee, aus dem Nachbarhaus. Aber ich stehe öfter mal an dieser Bushaltestelle und da ist mir was aufgefallen. Also ich wollte Sie nur darauf aufmerksam machen. Ja. Wenn
ich habe hier das Essen auf dem Herd, das brennt mir an. Was ist denn los?
Ja, es ist ganz schnell, wenn es dunkel ist und Sie haben das Licht im Badezimmer an, dann ist das Fenster nicht ganz so blickdicht, wie Sie vielleicht denken.
Manfred,
warum? Komm. Ich habe dasselbe gesagt wie du.
Weil du machst so ein
Ich habe nur anders reagiert.
Wie du nee, du wirst so süffisant hinten raus.
Nein,
du
hast alles richtig gemacht. Es war ein hochsensibler Nachbar, bei dem du geklopft hast. Das kann ja auch sein.
Ja. Das war Arne Kreuzfeld.
Ja, okay, sorry, Entschuldigung. Also ohne Manfred.
Nicht ganz so blickdicht.
So, dann nicht ganz so blickdicht, wie man sich das wünschen würde.
Ja, ist okay.
Wie meinen Sie das nicht ganz so blickdicht? Also,
da können Sie ja selbst mal ausprobieren. Vielleicht schauen Sie mal da durch abends. Ich wollte Sie nur darauf aufmerksam. Bitte lassen Sie mich nicht stören. Schönen Abend.
Tschüss. Haben Sie mich beim Duschen beobachtet?
Nee, ich habe nur gesehen, dass Sie da, wahrscheinlich haben Sie die Dusche geputzt oder so. Und da hat man halt so.
Was geht Sie das denn an? Schauen Sie immer in fremde Wohnungen?
Ich empfehle mich.
Tschüss, Herr Schmidt.
Wie würdest du reagieren, Schmidt, wenn dir diese Nachricht offenbart würde?
Ja, mich würde der Blitz treffen.
Aber du musst ja noch das Gespräch zu Ende verhandeln dann. Du musst dann sagen, Dankeschön.
Ja, dann müsst ihr.
Schönen Abend.
Ach, stimmt. Das ist auch interessant. Wie geht man damit um?
Wie geht man damit um? Ja.
Vielen Dank.
Du hast eine Lüge gelebt.
Ah, ich habe ja nichts zu verstecken. Aber vielen Dank für den Hinweis.
Ich habe nichts zu verstecken. Also Schmidti, du taugst zum handfesten Perversen. Zum Geburtstag schenke ich dir einen langen Mantel und einen Busch. Ganz zu üben zu Hause.
Mit dem Charme eines Triebtäters.
Aber ich habe hier noch einen R2D2-Büffel.
Diese Formulierung ist irgendwie so ganz schrecklich formuliert aus der Kinder. Ich habe nichts zu verstecken.
Ja. Oh, ich muss
FKK-Scheiß.
Das hatte man gehört, wenn man sich geschämt hat.
Ich muss mich ja nicht verstecken. Das heißt, dass man auch stolz ist auf sein.
Das haben aber auch so Leute gesagt, so wenn man irgendwie sich geniert hat im Schwimmbad. Das heißt, nichts zu verstecken. Also furchtbar.
Da ist ein großer Unterschied, Klaas. Ja. Wenn man sagt, ich muss mich ja nicht verstecken. Das ist ein ganz anderer.
Ja, ich muss mich ja nicht verstecken, das war zu stolz.
Ja,
auch.
Das ist man super. Das andere ist wirklich so Kabel 1 FKK-Reportage, wird das fünfmal gesagt.
Das stimmt. Das ist richtig, genau. Und dann ist das aber auch nicht mehr in einem sexuellen Kontext. Insofern wäre es okay eigentlich, ne, das zu sagen.
Ich bin richtig erschöpft von der Geschichte.
Ja, gut.
Vielleicht aber macht man auch einfach nur, guckt man sich das an oder guckt weg, je nach Fasson. Und dann trollt man sich so und sagt halt einfach nichts. Ja. Man klingelt.
Das ist
Antwort der Checker-Frage. Das ist Engagement. Nicht darauf hinweisen.
Nein, das ist nicht die Antwort. Die Antwort
wird ein Zettel reinwerfen, anonym. Klick. Zack, fertig, nee, im Briefkasten.
Ja, das ist nicht schlecht. Das ist gut. Ja, das ist für gut, euch, Clemens, ja. Ist das gut. Ich hätte wahrscheinlich nicht gedacht, weil ich wäre dann zu faul gewesen, so einen Zettel zu schreiben.
Oder einen Baum pflanzen vor dem Fenster.
Und warten.
Und 10 Jahre warten. Ja. Genau, so eine Rangpflanze. Das ist eine gute Idee.
Wollt ihr noch eine Empfehlung haben?
Für was denn zum Beispiel?
Für einen Podcast. Habe ich nämlich was gehört, was ich weiß, was ihr beide lieben werdet und bestimmt auch viele HörerInnen. Und zwar geht es um einen Podcast von Philipp Meinert über Tonsteine Scherben. Tonsteine Scherben waren in den 80er Jahren eine Band hier aus Berlin mit dem Frontmann Rio Reiser, der vielleicht manchen noch ein Begriff ist, die Musik gemacht haben mit einem Manifest, einem linken Manifest, eine Musik, die politisch sein sollte. Ne, also die versucht hat, die Leute erstmal zu berühren mit ihren Texten und mit dem Arrangement, aber die ganz klar einen politischen Auftrag hatte, nämlich für linke Themen letztendlich Werbung zu machen. Und es kam irgendwie dazu, dass regelmäßig auch nach Tonsteine Scherben Konzerten wurden Häuser besetzt, die leer standen, und die haben richtig was bewegt und haben sich am Ende aber auch immer mehr von dieser linken Szene, das fasse ich jetzt so ein bisschen zusammen, auffressen lassen, weil die immer mehr wollte, immer mehr Soli-Konzerte zum Selbstkostenpreis. Die sind dann wirklich bis an die höchste Verschuldung, haben die hier in Berlin in verschiedenen WGs und Kommunen gelebt und hatten am Ende fast keinen Cent mehr, um überhaupt zu existieren, sind dann nach Norddeutschland in ein Haus gezogen. Ganz spannende Geschichte, also dieser Band, die, glaube ich, für viele Musiker, und die kommen in diesem Podcast 8 Teile auch zu Wort. Jede Folge ist nämlich begleitet von einem Musiker, die erste von Herbert Grönemeyer, dann eine Monchi von Feine Sahne Fischfilet oder auch Danger Dan, die auch nochmal ihre Perspektive vom Heute auf diese Entwicklung der Band dazugeben. Und ganz spannend wird das eben erzählt, wie das letztendlich die Ideale, mit denen sie gestartet sind, sie irgendwann von innen heraus auffressen und fast wie eine Waffe sind, so beschreibt es Philipp Meinert mit wunderbarer Sprache, die sich gegen sie selber richtet. Und wie gehen sie damit um? Rio Reiser später wird dann als Solokünstler nochmal aktiv und er sagt, er geht selber, es sind seine Worte, lieber selber anschaffen und macht Musik, hinter der er gar nicht stehen kann, die aber vielleicht etwas Geld verdient, als dass Tonsteine Scherben das tun muss. Und das ist wirklich ein wunderbar produzierter Podcast mit ganz vielen schönen Musik-Bits, mit Originalstimmen von Rio Reiser selber. Und das ist ganz herrlich und ganz toll, mit Zeitzeugen, mit Mitgliedern der Band nacherzählt und eben auch immer mit der Perspektive von heute, von heutigen Künstlern und Künstlerinnen. Und eine wirklich fantastische Sprache. Es macht unheimlich Spaß zuzuhören. Man ist gefesselt und ich kann das nur empfehlen.
Ist Claudia Roth auch mit dabei?
Ist auch mit dabei, sagt natürlich auch Iris zu der Band, weil sie zeitweise eben auch Managerin war, ne, von Tonsteine Scherben.
Genau. Ja, interessant.
Hör ich mir an.
Ja, also wirklich, also für jeden Musikfan.
Ich habe das Cover schon gesehen, habe ich gedacht, hui, das könnte was sein.
Ja, und ist halt null, weißt du, könnte meinen, es ist so muffig und so irgendwie nach alter Jeans riecht, so ein Ball, aber null. Es macht total spannend und es lässt sich ganz viel ableiten, auch aufs Heute, weil im Grunde manchmal so dieses, was man der linken Szene so vorwirft, dass sie sich selber so kannibalisiert und auffrisst in Kleinstdebatten und immer wieder im auch ausmachen, wer ist nicht auf Linie. Das sind eigentlich alles Gespräche und Debatten, die in dieser Zeit genauso schon da waren, nur heute eigentlich durchs Internet vervielfacht sind und fast noch extremer als damals. Also gibt es ganz interessante Parallelen, finde ich.
Ja, das ist ja gut, das ist ja vielleicht ein politisches Problem, was aber auch so ein bisschen in so einer Diskussionskultur, die man, die schwierig ist, schwierig bleibt oder sozusagen, und die manchmal so ein bisschen dazu führt, dass man nicht so handlungsfähig ist.
Exakt.
Das ist, ne, also weil, aber das liegt ein bisschen aber auch an dem Anspruch, den man an sich verortet. Ne? Der Anspruch ist ja, dass man
will ja nichts verordnen.
Man will nichts verordnen, aber vor allen Dingen über echte Gerechtigkeit nachdenken und wie das eben so ist bei so einer. Das ist ja eine total komplexe Aufgabe, die man sich und seiner Gruppe an Menschen, die ähnlich denken oder so, dann verordnet, dass man über echte Gerechtigkeit nachdenkt. Da kann man ja gar nicht umhin, ohne vom Hundertsten ins Tausendste zu kommen. Das heißt, ne, wenn man sagt, wir wollen eigentlich sowieso, ne, so auf der rechten Seite, so ist so vollkommen klar, was wir wollen, ne, da hat man ja gar nicht so viel zu diskutieren, ehrlicherweise. Da sagt einer, das ist die Richtung hier, das finden wir alles scheiße und dann wird marschiert und ist, man ist handlungsfähig in so einer Dummheit, weil auch gar nicht probiert wird, das irgendwie so schlau auszuformulieren. Und das ist immer schon das Problem gewesen, ne? wenn du Parolen entkräftest oder wenn du Wahrheit sagst oder wenn du wirklicher Gerechtigkeit dich entgegenstreckst, ist das halt einfach wortreich, themenreich, hat viele Unterthemen und ist halt komplex. Und dass man da auf dem Weg dahin ja dann manchmal so nicht anders kann, als menschlich zu sein und dann in so kleine Dispute zu verfallen und dann auf einmal so durch diese Versprengung, die dann da stattfindet, irgendwie auf einmal nicht mehr eine Gruppe, sondern irgendwie 30 kleine Gruppen zu sein, das sorgt dann irgendwie dafür, dass man so das Gefühl hat, man hat es nicht irgendwie mit einer Bewegung zu tun, die so eine Kraft entwickeln kann. Schade. Leider ein Problem, was es immer noch gibt, aber vielleicht ja. Interessant, wenn man das genau, da nochmal so ein bisschen reinschauen total. Kann. Ne?
Ja, also wirklich große Empfehlung.
Ja, echt gut. Sehr gut.
Ich habe noch ein, so jetzt noch so einen Rausschmeißer.
Wir riechen doch an meinem stinkigen
ja,
Dreck.
Ja, wir riechen da noch an deinem
Käse. Holst du den Dreck hierher?
Na, ich durfte den nicht
nein,
hochholen.
Nein, sag mal, was ist denn los mit dir?
Ja, ich wollte
nur, den nicht hierher.
Ja, ich wollte nur wissen, ob ich jetzt noch diskutieren muss. Ich will ihn auch nicht hierher holen. Ich will nur wissen, was er denkt, was er gleich macht.
Nee, wir können
runtergehen. Das hat er doch schon geschluckt. So.
Ach so, habe ich gar nicht mitbekommen.
Ich guck gerade so Dexter nach.
Ja.
Gar nicht mal so gut gealtert.
Warum nicht gut gealtert?
Also mir war nicht klar, also ich bin so ein bisschen verwirrt. Ich versuche seit circa 6 Staffeln rauszufinden, ist das Comedy oder ist das, also die Dialoge sind an Beschissenheit nicht zu überbieten. Die Figuren alle super hölzern und Karikaturen. Ich sehe auch ein, dass man bei dem Thema Serienmörder, den man noch irgendwie sympathisch finden soll und irgendwie den man, dass das jetzt sich anbietet, dann da wahrscheinlich so Karikaturen auch zu schaffen und das ganze Thema so ein bisschen den Ernst zu nehmen, weil sonst kriegt man, aber es war mir auch nicht klar, als ich das erste Mal geguckt habe vor vielen Jahren.
Ich bin da nie reingekommen.
Ich
damals.
Auch nicht.
Und warst ist du aber denn so, am Anfang es sieht begeistert? So beschissen aus, es sieht aus wie CIA Miami oder was es ist, also so ganz beschissen beleuchtet, scheiß Kamera, Kackcharakter, also ist wirklich und trotzdem bleibt man dran, weil es so auf wie so eine Bahnhofslektüre, wie so eine Klolektüre, halt so ganz simpel, hier ist der Mörder, jetzt haben sie ihn gleich, jetzt ist da der Gegenspieler, jetzt hat man ihn, also man schämt sich beim Gucken fast ein bisschen. So, und da ist mir aber aufgefallen, und das habe ich auch in anderen Filmen schon tausendfach gesehen, da komme ich ins Grübeln, wie würde man da im echten Leben umgehen? Zum Beispiel bei Dexter, eine Frau steht in so einem Aquarium, also so eine Art Zoo, ne? Wo es so riesige beleuchtete Aquarien, da schwimmen die Quallen rum und so. Und die steht da, guckt sich diese Quallen an und man sieht die Silhouette von hinten und da nähert sich ein Mann, auch die Silhouette sieht man und der macht sein Gesicht so über ihre Schulter, spricht sie von hinten an und sagt dann nicht, hallo, guten Tag, ich bin der, hey, sind Sie auch öfter hier oder so? Ne? Sondern er sagt dann, hier komme ich auch öfter hin zum Träumen.
Bäh.
Und dann ist mir aufgefallen, das ist in ganz vielen Filmen, da steht irgendjemand, auch bei James Bond und so, und die stehen dann am Meer, gucken aufs Meer hinaus, dann kommt Bond von hinten mit seinem Schüttelshake da und dann sagt
Bärenmarke Schüttelshake, ja. Was der immer trinkt, ne?
Und dann wird nicht gesagt, guten Tag oder so, ich nähere mich jetzt an, hallo, Sie auch hier, sondern es ist einfach nur so, ja, hier komme ich auch hin, wenn ich denn nachdenken will. Oder die Schönheit macht mich auch ganz. Es wird immer so direkt ins Gespräch reingelacht. In die Wahrheit, glaube ich, würde sich eine Frau umdrehen und sofort einem die Zähne raushauen.
Ja.
Wenn man sich so ancreept
zu
von
Recht.
Hinten.
Ja, völlig zu Recht.
Ja, klar, wenn man da so, sich da so, aber das ist ja gut, dass du in deiner Ausbildung zum Perversen das noch merkst, ne? Ja. Dass man da nicht von hinten da fremden Leuten in den Nacken haucht, ne? Ja.
Was mir jetzt aber nicht klar geworden ist, Schmidt, als du das erste Mal Dexter geguckt hast, warst du da Fan und hast das geguckt und ist es jetzt ein heutiger neuer Blick darauf oder hast du dem nochmal versucht eine Chance zu geben?
Ich war ein Viertelfan.
Ja.
Ich habe irgendwie noch in Erinnerung, dass man das nicht ganz geil fand, aber immer spannend. Und ich habe gedacht, das ist so eine Serie, wo man halt, man guckt eine Folge und dann ist man, und dann kann man einfach nicht mehr aufhören, egal wie man es findet. Man muss es halt zu Ende gucken. So, weil immer Handlung, immer ein Gegenspieler, immer so Last Minute, Cliffhanger und. Und das ist immer noch so. Aber die Serie ist nicht gut gealtert. Und da komme ich zu meinem abschließenden Punkt. Warum gibt es nicht sowas wie Moviepilot, wie irgendwas, wo geratet wird, wie Filme und Serien gealtert sind?
Oh, fände ich super.
Es gibt dieses Rotten Tomatoes, das hat eine ganz andere Bedeutung. Da gibt es aber auch verfault, dann gibt es so verfaulte Tomaten, wenn ein Film scheiße ist und so. Und man könnte auch so sagen, dieser Film, den kannst du dir auch 20 Jahre später angucken, der Jurassic Park 1, noch genauso gut wie in den 90ern. Ja,
Goodfellas.
Goodfellas wird niemals schlecht, wird niemals sehr schlecht gealtert in Teilen, was die Effekte angeht. Terminator 2, Titanic, grotesk. Aha. Grotesk, was da an Special Effects
ist. Wie ist es mit Truman Show?
Keine Ahnung, aber ich würde gerne so eine Seite haben, wo man sieht.
Könnte man nicht sowas haben, poorlyaged.com.
Was für ein Ding?
Poorly aged. Soll international werden, ne? Wir wollen ja die großen Investoren aus Los Angeles oder sowas wollen wir haben, ne? Die Angel Investors.
Ja.
Da. Ist nicht heute, nee, was ist denn heute? Ist nicht hier OMR? Da holen wir die Knete dafür. Da gehen wir hin, da holen wir die Knete ab. Gehen wir hin, sagen, wollt ihr investieren? Schmidt hat eine Idee, polyage.com.
Sehr gut, ja. Ich würde drauf zugreifen.
Ja, also dann müssen wir da aber mal hingehen, ne? Wir machen jetzt ein halbes Jahr
Anlauf.
Nein,
ich habe jetzt nur gesagt, ich habe eine gute Idee, was es geben sollte. Ich bin jetzt noch nicht auf der Bühne von
jetzt,
OMR.
Wir holen jetzt die Knete rein. Du wirst Gründer, Founder und ich bin Angel Investor, weil ich auch mal Angel Investor mal sein will irgendwo. Ja. Und dann holen wir nämlich Leute rein. Wir holen nämlich, so sagt man, Leute rein und wir machen da jetzt eine Company.
Nope.
Wir machen eine Company.
Jetzt riechen wir erstmal an einer stinkigen Dose.
Ja, und dann machen wir einen Company.
Jetzt wird die Idee geklaut.
Und dann werden wir ein Unicorn.
Die wird jetzt geklaut.
Ja, wir werden aber ein Unicorn.
Ja, was ist mit deinem Unicorn?
Ja, dann eine Milliarde.
Ich kaufe eher nur eine Brille.
Ja. Wenn du noch eine Brille kaufst, dann hast du auch, bist auch kein Unicorn mehr. So, was, stinkiger Stink, ja, wie machen wir das hier jetzt?
Na, also, wir könnten jetzt, ja.
Mit dem Handy.
Ja, wir enden jetzt hier, dann gehen wir runter, machen das mit dem Handy. Dann riechen wir da dran und sagen danke, Ende.
Wieso? Aber wenn wir daran riechen, machen das noch in die Folge rein und muss man das online dann gucken auf unseren.
Nein, das ist in der Folge noch.
Nein, wir verabschieden uns jetzt hier ordnungsgemäß und dann gehen wir runter. Und wer sich das dann anhören will,
der
kann das dann machen. Okay. Ansonsten
jetzt kommt ein bisschen Baywatch Berlin Musik, so ein bisschen.
Ja.
Eine ganze Ende.
Das ist der exklusive Teil, wie Kurt Krömer machen wir das.
Genau, und dann kommt dahinter noch was. Aber bei Kurt muss man ja bezahlen dann, ne?
Ja, bei uns nicht. Nee, wir sind
bei
ja
uns
großzügig.
Gibt's das umsonst, ne?
Ja.
Bei Kurt Krömer muss man dann nochmal richtig löhnen, nachlöhnen, wenn man da noch mehr Gequatsche hören will. Ne?
Bei dem ist aber Inhalt, bei uns ist es der größte Stink.
Also.
Aber kostenlos.
Ja, gut, okay.
Gut, ja, also ne, alles Gute, alles Liebe, danke, Ende.
Tschüss.
Ja, wie Mola früher sagte, auf Viva sehen.
Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.
So, da sind wir in meinem Büro. Herzlich willkommen. Und hier ist der stinkende Becher. Und an der Stimme
so an,
erfährt man schon so. Wer riecht, will zuerst riechen. Ich mache den sogar hier auf.
Was ist das für eine Frage?
Du hast
deine Nase ausgestellt und das ist so komisch.
Ja, ich will da gleich reinrichten. Also, ich öffne jetzt diesen Deckel, den habe ich noch nie geöffnet, weil er schon so ohne. Er riecht erstmal ohne, Schwitty, komm.
Riech
jetzt einmal ohne.
Ja, das ist wirklich. Boah, das stimmt.
Das ist krass, oder? Pass auf, und jetzt mache ich ihn auf. So, Klaas, jetzt riech einmal, komm. Muss kotzen, ne? Man muss kotzen, ne?
Das ist bestimmt auch gefährlich.
Und darf ich den jetzt wegschmeißen?
Gleich kommt für die ganze Stadt so eine Cut-Warn-Sache. Extreme Gefahr, weil Blausäure entstanden ist.
Und soll ich den jetzt wegschmeißen oder weil der so.
Den kannst du ja mal wegschmeißen! Du zerstörst unser Vaterland!
Okay, behalte ich den jetzt für dich, ne?
Das ist gottlose Zeug. Ich hätte wirklich fast gereiert, ne?
Hi, hier ist der G-Spot von Stefanie Giesinger. Ich weiß, es klingt lustig, soll es auch sein, aber G-Spot ist mein absoluter Lieblingsort auf der ganzen Welt. Es ist der Podcast, wo ich über alle Themen sprechen möchte, die mich interessieren. Und das sind unter anderem Themen wie Sex, Beziehungen, Freundinnenschaften, Gesundheit, mentale Gesundheit. Ich habe unter anderem auch mit Anna Adamian über das Thema Kinderwunsch, was auch ein Tabuthema ist, und Endometriose gesprochen. Ich konnte echt viel mitnehmen aus dem Gespräch und ich hoffe, dass euch der Talk auch gefällt. Also hört gerne mal rein und wir hören uns bei G-Spot.